fangen damit an, euch zu zeigen, und wenn ich du sage, meine Sieg, dann bin ich bei du im Kreise Liebe. Wir schauen hier auf einen sehr hohen Berg in dem Bundesstaat Washington, in den Vereinigten Staaten. Das ist der sogenannte Mount Rainier. Mount Rainier ist der höchste Berg in einer Kaskadenkette von insgesamt 25 Bergen. Und es ist die größte geschlossene Eisfläche in den Vereinigten Staaten außerhalb von Alaska. Und wer diesen eisigen Koloss erkennen will, braucht schon eine alpine Bergsteigererfahrung. Und nur jeder Zweite, der es versucht, ist erfolgreich und kommt an den Gipfel. Einer, der es geschafft hat, an den Gipfel zu kommen, ist ein Mann namens Donald Bennett. Und Donald Bennett hat diesen riesigen Koloss, eisigen Koloss bestiegen, mit sage und schreibe lediglich einem Bein. Auf einer Etappe musste Donald Bennett mit seinem Team ein riesiges Eisfeld überqueren. Um die nötige Festung zu gewähren, schneiden alle ihre steigeisigen Bügel auf ihre Stiefel. Und auch der Donald Bennett tat es, aber er war mit zwei Krücken bewaffnet und rutschte ständig aus. Der einzige Weg, den er fand, um voranzukommen, war, er stellte sich auf das eine Bein auf und fiel nach vorne auf sein Angesicht, hob sich wieder hoch und machte damit anderthalb Meter Wett und fiel wieder auf sein Angesicht. Und das qualvoll für die nächsten 4 Stunden. Und er wollte unzählige Male aufgeben, aber an seiner Seite in seinem Team war auch seine 15-jährige Tochter namens Kathy. Und Kathy stand neben ihrem Vater, während sie auch mitbekam, welche Qualen er durchlitt, um diesen Berg zu erklimmen, sagte sie ihrem Vater: Papa, du schaffst es! Ich bleibe bei dir! Du bist der beste Papa der Welt! Wir machen Fortschritte! Du schaffst es, Papa! Papa, du schaffst es! Und nach 4 Stunden der Hölle schaffte er es bis zur anderen Seite dieser Eisfläche. Tief in seinem Inneren berührten Kathys Worte das Herz ihres Vaters. Von ihrer Ermutigung gestärkt und entschlossen schaffte er auch sein Ziel. Ermutigung ist eine Macht in unserem Leben. Sie ist eine Macht, die den Wunsch zum Aufhören übermannt. Mal ganz ehrlich, wie viele von uns sind in Familien aufgewachsen, in denen mehr gelobt als getadelt wurde? Ein paar von uns hier, super, gut für euch. In wie vielen Betrieben arbeiten wir, in denen unser Chef uns mehr lobt als kritisiert?
Ist ernst?
Okay, das heißt eurer eigenen Chefs vielleicht, ja.
Bin ich nicht so glücklich.
Tatsache ist, wenn Ermutigung unsere Hauptnahrungsquelle wäre oder Nahrungsmittel wären, viele von uns am Verhungern. Warum ist das so? Weil Ermutigung, Lob, Dank und Anerkennung zu den Hauptnahrungsquellen unserer Seelen gehören. Ohne sie verkrümmeln wir innerlich, werden verbittert, entwickeln uns zu Nörgern und Miesmachen, werden für unsere Mitmenschen ungenießbar. Im Hebräerbrief steht Kapitel 3, Vers 13, macht einander Mut. Oder in Römer 12, wer andere im Glauben ermutigen kann, der soll diese Gabe nutzen. Auch die Gabe der Ermutigung ist eine Geistesgabe. Wenn Gott dir diese Gabe gegeben hat, dann darfst du sie einsetzen, auch in dieser Gemeinde, in deinem Umfeld. In der Bibel finden wir keine Sätze, die finden bei den anderen grundsätzlich das Haar in der Suppe. Oder auf Schwäbisch, nicht geschenkt ist genug gelobt, sagen die Schwaben manchmal. Ich bin so dankbar, dass Gott kein Schwab ist. Er ist auch kein Amerikaner, das ist auch ganz, ganz gut. Die Urgemeinden waren Oasen der Ermutigung, einige Kostproben aus der Apostelgeschichte. Barnabas wurde Sohn des Trostes oder Ermutigung genannt, ein Mutmacher. Kapitel 4. Barnabas ermutigte die Gläubigen in Antiochia fest und entschlossen, in ihrem Glauben an den Herrn zu bleiben. Oder 2 Propheten der Urgemeinde, Judas und Silas, stärkten und ermutigten die Brüder. Brüder über Jüngeren reden. Und an der Gründung der Gemeinde Philippi heißt es, nachdem die Apostel sie ermutigt hatten, im Glauben festzubleiben, verabschiedeten sie sich und verließen die Stadt. Es gab vor vielen Jahren ein Buch von einem namhaften amerikanischen Soziologen namens Rodney Stark. Und dieses Buch solltet ihr unbedingt in diesem Jahr noch lesen. Es heißt The Rise of Christianity, der Aufstieg des Christentums. Und Rodney Stark hat gesagt, als Soziologe wollte er gerne wissen, wieso diese kleine Sekte von 120 Menschen damals, als Jesus gestorben und auferstanden war, von dieser kleinen Haufen von Menschen zur Weltreligion geworden ist innerhalb von 250 Jahren. Er hat soziologische Untersuchungen auf das Wachstum der Urgemeinden angelegt und hat festgestellt, das Christentum ist durch zwei Sachen gewaltig gewachsen. Zum einen haben die Christen die Mädchenbabys, die von Römern und Griechen ausgesetzt worden sind, gerettet vor dem Tod. Also damals, in der damaligen antiken Zeit, wollte man keine Babys, Mädchenbabys haben, man wollte nur Jungs haben. Und Christen haben aber diese Mädchenbabys, die sind ausgesetzt und dabei waren am Sterben, gerettet und sie dann eben auch bei sich aufgenommen und sie überlebten. Und viele wurden Christen und haben dann römische oder griechische Männer geheiratet, die dann wiederum Christen geworden sind. Und der zweite Grund war, in der Antike, im urbanen Bereich, im städtischen Bereich, wo eine Plage über eine Bevölkerung einhergefallen ist, ist oftmals das, was gesund war, wieder abgehauen in die Berge, mehrere Monate lang, damit die Pest dann vorbeiging. Und sie haben oftmals ihre kranken Verwandten und Familien wieder zurückgelassen. Christen blieben in dieser Zeit auf eigene Gefahr und haben diese Menschen gepflegt und viele haben überlebt. Und als die Pest vorbei war, kamen die Verwandten wieder zurück in die Stadt und hatten ihre Verwandten und Familienmitglieder und Freunde und Nachbarn wieder gesund vorgebracht und sie sagten, sie fragten, wie ist das so geschehen? Und sie sagten, ja, wir haben uns im Stich gelassen, aber diese fremden Menschen sind geblieben, die haben uns Liebe gezeigt und durch sie sind wir gesund geworden und wir haben auch ihren Gott angenommen. Keine Frage. Wenn du in den ersten paar hundert Jahren der Kirchengeschichte Ermutigung haben wolltest, dann gingst du in die Ortsgemeinde. Ist eure Gemeinde, Haus des Herrn, eine Gemeinde, die als Oase der Ermutigung benannt werden könnte? Ist das ein Ort der Ermutigung? Ermutigung ist eine Macht, die wir in unserem persönlichen und gemeindlichen Leben brauchen. Und dazu einen Text heute Morgen aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Exodus, Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Also 2. Mose 17, 8 bis 16. Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kämpferische, kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Mit der Zeit wurde Mose die Arme schwer. Da holten Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und spitzten seine Arme, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter besiegen. Danach schrieb der Herr zu Mose: Schreib zur Erinnerung auf, was du heute gesehen, was heute geschehen ist, und präge es Josua die Worte ein, denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten. Niemand wird sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Herr. Feldzeichen. Der Herr ist mein Feldzeichen. Drei Dinge, die ich gerne heute Morgen euch mitbekommen, mit euch auf den Weg gehen möchte. Das eine, Gott will durch uns seine Taten tun. Josua, Mose, Hur und Aaron, die Kämpfe Israels bildeten eine unsichtbare Brücke oder eine Brücke zur unsichtbaren Welt. Über diese Brücke wirkte Gott seinen Sieg. Gott sucht Brückenbauer und nicht Franz-Brückenbauer oder Brückenbauer. Er sucht Menschen, die ermutigen können, die angeschlossen leben an den Himmel und auf dieser Erde wirken. In der Bibel finden wir diesen Grundsatz: Gott will durch ihn hingegebene Menschen seine Taten tun. Davon schreibt Paulus: Denn wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln. Epheser 2,10. Wusstest du, dass Jesus dich für bestimmte Ziele gerettet hat? Du bist nicht nur für dich gerettet, sondern auch zum Segen anderer Menschen. Gott hat dich bestimmt, dass durch dein Leben er gute Dinge tun möchte, durch dich, durch deine Wenigkeit, durch meine Wenigkeit. Wusstest du, dass Gott seine Taten durch dein Leben vollbringen will? Wusstest du, dass dein Leben eine Brücke zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt ist? Wusstest du, dass du Gottes Mitarbeiter für Gottes Werke bist und dass er deinen Einsatz schon lange im Voraus geplant hat? Wusstest du das?
Ja.
Jetzt weißt du es. Jetzt kannst du gespannt sein auf die Führung des Herrn zu anderen Menschen, die du ermutigen kannst. Aber der Einsatz für Gott ist anstrengend und macht müde. Mose hält seine Hände hoch, den Stab Gottes als Zeichen der Gegenwart hier, und das Eingreifen Gottes hält er nach oben. Und dann lesen wir: Aber Mose Hände wurden schwer. Wer sich für Gott abmüht, wird müde. Grundsätzlich. Manchmal sind es aber nicht nur unsere Hände, die schwer werden, sondern auch unser Herz und unser Gemütszustand. Einige Jahre, nachdem wir die FEG in Mannheim gegründet hatten, das war 91, die Gründung war so in etwa 93, wir gingen in den Urlaub, unsere Familie, und auf dem Weg nach Hause haben wir eine kleine Hochzeit gehört von einem Paar aus unserer Gemeinde damals, und ich habe festgestellt, es war eine merkwürdige Stimmung unter den Leuten, die aus unserer Gemeinde dabei waren, meistens waren das Studenten. Und ich habe erfasst, die Stimmung war nicht gut, nicht festlich, wie auf einer normalen Hochzeit. Und ich wusste aber nicht warum. Wir kamen nach Hause, ich sah in meiner Post einen Brief geschrieben von einem Ehepaar aus unserer Gemeinde. Weißt du, das würde jetzt in eurer Gemeinde niemals vorkommen, aber es kam damals in der FPD. Ein Ehepaar hat in diesem Brief, einen Brief an mich persönlich, 6 Seiten lang, mich nur noch kritisiert. Dann hat sie gesagt, das Ehepaar gesagt, wir treten aus der Gemeinde, das waren hingegebene Mitarbeiter, die waren 1A. Das hat mich tief getroffen. Dann habe ich festgestellt, dass sie diesen Brief 6 Seiten fotokopiert haben und an alle Mitglieder und Freunde der Gemeinde verschickt haben. Ich sagte zu meiner Frau Jenna: Schatz, ich habe nur einen Wunsch. Ich will zu McDonald's gehen. Ich will dort einen Job bekommen bei McDonald's. Ich will aufhören, Gemeindepastor zu sein. Ich will nur zu McDonald's. Ich will nur ganz, ganz hinten in der Ecke des Restaurants stehen und die Hamburger und diese Pappdings da verpacken und mit keinem Menschen reden. Drei Tage ging ich geübt umher und sagte meine Frau: Schatz, ich träume nur noch davon, dass ich zu McDonald's gehe. Kennst du den McDonald's-Tag?
Ja.
Wenn du sie noch nicht kennst, wirst du sie noch kennenlernen. Jeder von uns hat solche McDonald's-Tage. Bekanntlich war Martin Luther längere Zeit anhaltend depressiv. Das war das, wogegen er zu kämpfen hatte, Depression. Die Schwere, seine Herausforderung hat auch seine Seele gedrückt. Und eines Tages kam seine Frau, nachdem er 3 Tage depressiv war und nicht mit anderen aus der Familie geredet hat, kam sie die Treppe runter und war in schwarz gekleidet, die war in Trauer gewendet. Und Luther blickte hoch und sah sie schwarz gekleidet und sagte: Wer ist gestorben? Und Katharina sagte: Gott ist gestorben. Und er, erschrocken, sagte: Nein, das kann nicht sein. Und sie sagte: Dann vernimm dich dementsprechend. Arbeit für Gott macht müde. Und wer müde wird, verliert manchmal auch die Perspektive, dass Gott lebendig zugegen ist. Deswegen brauchen wir Leute wie Katharina, die uns Gottes Perspektive vermitteln. Gegenseitige menschliche Unterstützung ist wichtig und schafft Durchhaltevermögen. Ich war gestern wieder auf dem Stadion. Ich werde nicht sagen, in welchem Stadion ich war, aber in meinem Lieblingsverein. Es gab eine Zeit, wo ich da so viele Punkte in Flensburg hatte. Ich hatte mehr Punkte bei der alten Bundesliga als mein Verein. Es gab nur ein 1:1 auf diesem Boden, der hat in der Pfalz, ich werde nicht sagen. Dritte Liga, das ist schrecklich. Ich will nur zu McDonalds, wenn ich das nicht erzählen kann. Ich bin zu Erden. Wisst ihr, was Gemeinde ist? Gemeinde ist 40.000 Zuschauer, die dringend Bewegung brauchen, und 22 Spieler, die dringend Ruhe bräuchten. Das ist auch ganz gemeint. Eine Handvoll von Menschen, die hier auf der Bühne und hier bei euch, mühen sich ab, rackern sich ab. Und das Große, nicht hier, das Große in Gemeinde, ist einfach Zuschauer. Während Mose die Hände schwer wurden, standen Hur und Aaron neben ihm. Sie hätten sagen: Mose, du hast offensichtlich ein Problem. Wärst du nicht öfters ins Fitnesscenter gegangen, wärst du dir gar nicht so passiert. Oder auf die Frau: Wir beten für dich, auf das du durchhältst. Nein. Nicht vergleichen. Was ist passiert? Die Wahrnehmung der Schwachheit des Mose wird zum Anlass zum entschlossenen Handeln. Aaron und Hur greifen Mose buchstäblich unter die Arme, und während sie ihn unter die Arme greifen, bieten sie ihm einen Sitzplatz an auf einen Stein, und während er die Arme hochhebt, gewinnt Israel den Sieg unten im Tal. Freunde, wir alle brauchen Ermutigung, und wir können auch alle ermutigen. Nehmen wir es uns doch fest vor, Ermutigung zu lernen und auszuüben. Wie kann das geschehen? Zum einen durch tatsächliche Unterstützung. Ähnlich wie bei Aaron und Hur, so können wir andere unter die Arme greifen und praktisch Hilfe leisten. Beten durch den Tag gehen und sagen: Herr, wen hast du für mich vorbereitet, auf den ich helfen kann? Helfen kann. Oder auch durch aufrichtiges Loben und Danken. In meiner Zeit hier in Mannheim habe ich von einem Grafiker 500 Kärtchen angelegt, wo drauf stand: Das war einfach spitze. Und eine meiner Aufgaben als Gemeindegründer und Pastor war damals, durch meine Gemeinde zu gehen und Menschen auf frischer Tat zu ertappen, während sie gerade was Gutes getan haben. Und dann ging ich nach Hause und habe schnell, zwei Minuten hat es gedauert, 45 D-Mark gab ich damals, unglaublich billig. Briefmarke habe ich eine Postkarte geschrieben und an diese Menschen dann abgeschickt. Und ich habe dann eben auch viele Hausbesuche gemacht, und ich stellte fest, die Leute haben diese, das war einfach spitze Kärtchen, aufgehoben. Die waren schon vergeben, die waren schon aufgerollt, die waren total verdreckt, aber die waren auch wieder Kindern, die haben sie aufgehoben. Was geschieht, wenn Menschen Ermutigung von uns erfahren? Zum einen reinigen. Die Stimmung des Ermutigten bessert sich. Unser deutsches Wort Mut ist mit dem englischen Wort Mut oder Stimmung, Gemüt, sprachlich verwandt. Ermutigung schlägt sich auf das Gemüt um. Dem Ermutigten geht es seelisch dann eben auch besser durch unsere Ermutigung. Ermutigung führt sprachlich auch zu Mut. eine neue Entschlossenheit, Dinge anzupacken, steigt in mir hoch, wo ich Ermutigung erfahre. Innerlich werde ich gestärkt, neue Sachen in Angriff nehmen zu wollen. Und drittens, Ermutigung erzeugt Mutmacher. Der Ermutigte will schließlich selber andere aufbauen und stärken. Und wenn eine ganze Gemeinde davon betroffen ist, infiziert ist, dann wird eine ganze Gemeinde sich gegenseitig sich stärken. Nun, Gott will an unterschiedlichen Stellen unterschiedliche Menschen ermutigen. Ich komme jetzt zum Flipchart. Und wir haben drei Personengruppen hier in dieser Gemeinde heute Morgen. Und ich werde euch bitten, wenn es euch betrifft, aufzustehen. Wenn es euch betrifft. Zum einen Gemeinde. Wenn du sagst, das ist hier, dieser Haus des Herrn, das ist meine Heimatgemeinde, hier bin ich zugegen, hier bin ich involviert, hier lade ich ein, hier arbeite ich mit. Wenn dies deine Gemeinde ist, dann bitte ich dich einfach aufzustehen. Ja, super. Und die anderen, die werden demnächst auch den Antrag stellen. Dankeschön, wir können das setzen. Wozu wird uns in dieser Gemeinde hier, Gemeindeglieder oder Mitarbeiter, wozu will er uns herausfordern? Peter Wagner hat mal geschrieben, Ermutigung geschieht dort, wo in einer Gemeinde ansteckende Erwartung herrscht. Herrscht hier in dieser Gemeinde ansteckende Erwartung? Erwartet ihr in diesem Jahr Gutes von eurem Herrn in der Gemeinde und durch die Gemeinde? Drei Herausforderungen an euch als Gemeinde. Zum einen nach außen hin zu schauen und zu gehen. Absteigen, das sagt man jetzt ab FEDs, ja? Nicht Haus des Herrn Gemeinden, sondern FEDs. Absteigende und kränkende freie evangelische Gemeinden werden drei Dinge betont. Die Mitglieder, die Menschen, die gerade eben gestanden haben, die Jugend und die Immobilien. Wisst ihr, was die Immobilie macht? Die Immobilie macht grundsätzlich Immobilien. Die Gemeinde ist in ihren Räumlichkeiten sicher, aber dafür ist die Gemeinde nicht erwähnt worden. Die Zukunft eurer Mannschaft hier liegt immer auf dem Erntefeld und nicht in der Scheune. Aber die meisten Gemeinden sind scheunenbezogen. Und wenn du verkommst zu einer scheunenbezogenen Gemeinde, dann ist das das Sterbeaufgaben. Du wirst sterben. Wenn du nicht außen fokussiert und bezogen lebst und denkst und lebst und gehst. Die Zukunft dieser Gemeinde liegt bei denen, die noch gar nicht dort sind. Und Jesus will, dass ihr in die Zukunft hineingeht. Zweitens, zukunftsorientiert statt Vergangenheit orientiert zu leben. Es gibt eine Frage, die jede Gemeinde jedes Jahr stellen muss. Und die Frage lautet dies. Welches Datum trägt nächstes Jahr? Und du sagst ja richtig, das solltest du eigentlich wissen. Ja. Nächstes Jahr wird 2020 sein. Aber nicht in einer stagnierenden oder absteigenden Gemeinde. Da werden die Gemeindeglieder und Freunde insgeheim sagen, nächstes Jahr sollte 1995 sein. Oder 1954. Oder 2000. Insgeheim hoffen viele in abstandigen Gemeinden, dass die Vergangenheit sich in der Zukunft wiederholt. Vergangenheitsbezogenes Gemeindeleben und Denken. Aber das ist nicht so. Die Vergangenheit ist nicht dein Götze, sondern ist ein Mutmacher für eine andere und bessere Zukunft. Du solltest zukunftsorientiert und nicht vergangenheitsorientiert leben. Und dann drittens, unsympathische Menschen ins Herz schließen. Eine der besten Gaben, die Gott deiner Gemeinde geben kann, sind die uns unsympathischen Menschen. Denk mal an die Menschen hier in diesem Raum, die ihr niemals einladen würdet zum Mittagessen. Das sind die unsympathischen. Und in jeder Gemeinde gibt es solche Leute. Wir haben drei Kinder, davon gesagt, wir drei haben und nicht vier Kinder ist. Jedes vierte Kind auf dieser Welt ist Kinder. Nein, Vater an. Erich und Lukas und Zeit in einem Zimmer, in einem Stadtzimmer. Und Erich war 8 Jahre älter als Lukas. Aber jedes Mal, wo Erichs Freunde bei uns zu Hause waren, wollte der Lukas auch dabei sein. Und Erich klagte sein Leib zu uns und sagte: Muss das Kleingemüse immer dabei sein, wenn meine Freunde hier bei mir zu Hause sind? Und ich sagte: Erich, du wirst es nicht glauben, aber Lukas ist Gottes Geschenk an dich. Damit du lernst, geduldig zu leben. Du willst nur Geduld leben können, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die dich ungeduldig machen. Du wirst nur lieben lernen, wenn du unsympathische Menschen in deiner Nähe hast. Schließ den Satz. Will nicht. Liebe ist kein Gefühl. Liebe führt zum Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. So wie Gott sich für dich entschieden hat, du kannst dich dann eben auch für diese Menschen entscheiden. 40 plus sind Menschen, die über 40 Jahre alt sind. Da darf ich dich bitten, hier in dieser Gemeinde, wenn du über 40 Jahre Zeit hast, gerne hier. Zu viel Schönheit. Okay, dann können wir nicht. Also, es ist schon eine hohe Leistung, dass der lieber auch aus dem Sitzen gekommen ist. Super schön. Was sind heute noch ganz speziellen Herausforderungen? 40 plus. Entdecke und fördere jüngere Leute. Josua und Ur konnten Mose unterstützen, weil Mose vorher sie unterstützt hatte. Er hat sie aufgefordert, 40 plus Christen sollten ständig beten: Herr, wer ist in meinem Umfeld treu, verfügbar und lernbereit, in den ich mich investieren soll? Du brauchst in deiner Gemeinde Fat Menschen. Faithful, available, teachable. Fat Menschen. Wenn du über 40 Jahre alt bist, mach eine Liste von Menschen in deiner Gemeinde unter 40, die fat sind in ihrer Beschaffenheit, und investiere in sie. Ich bin eigentlich mit 15 zum Glauben gekommen, obwohl ich evangelisch erzogen worden bin in den Vereinigten Staaten. Aber mit 15 bin ich nach der Konfirmation zum Glauben gefunden. Ich habe versucht, die Jugendgruppe meiner evangelischen Kirche zu reformieren, bin rausgeworfen, bin dann in eine andere Gemeinde gegangen, sehr große Gemeinde, unabhängige Gemeinde, in der Nähe von Milwaukee, Wisconsin. Und da gab es einen Jugendleiter, und da waren Hunderte von Jugendlichen, die er dann geführt hat, geleitet hat. Und eines Tages sagte er zu mir: Dietz, ich möchte gerne, dass du nächsten Monat eine Andacht hältst für Schüler zum Lernalter um 6 Uhr morgens. Und ich sagte: Toll, das mache ich! Aber was ist eine Andacht? Ich wusste nicht, von Tut und Lassen, ich wusste gar nicht. Er hat mir erklärt, was eine Andacht ist und wie ich mich vorbereiten konnte. Das habe ich dann gemacht. Und ich habe die Andacht gehalten, 10 Minuten lang. Und dann anschließend kam er und eine ältere Dame aus unserer Gemeinde. Beide haben unabhängig von mir das Gleiche gesagt. Voneinander mir das Gleiche gesagt. Die haben gesagt: Dietrich, wusstest du, dass Gott dir die Gabe der Lehre gegeben hat? Ich sagte: Toll! Aber was ist die Gabe der Lehre? Das hat mich auf eine Schiene gebracht, auf der ich noch heute bin. Gott hat Gaben in eure Geschwister hineingelegt, die müssen geweckt werden. Durch euch, durch eure Ermutigung, weckt die Gaben der jüngeren Leute. Und lass dich, das letzte ist hier, leite durch andere hindurch. Spurgeon hat mal gesagt: Lerne Nein zu sagen. Es wird dir mehr helfen, als Latein lesen zu können. Lerne Nein zu sagen. Die große Droge, also die Hauptdroge des Christen über 40 ist, gefragt zu werden. Ich werde gefragt. Die Leute wollen mich, die wollen meine Meinung, die wollen meine Kraft, meine Erfahrung. Die Droge der Leidenschaft ist das Gefühl, gebraucht zu werden. Viele 40-plus-Leiter haben eine lange To-Do-Liste. Ich rate euch, lege eine zweite Liste an, eine To-Start-Doing-Liste. Womit solltest du eigentlich unter Gottes Leitung aufhören? Genau, wer muss das sagen? Ja. Manchmal kann er das aber nicht, dann braucht die Hilfe seiner Frau, um die Liste zu erstellen. Okay. Jetzt, wenn du unter 40 Jahre alt bist, darf ich dich auch zu Beginn aufzustellen. Die Rennpferde dieser Gemeinde, super, das ist das Beispiel. Danke. Was sind eure ganz speziellen Herausforderungen? Zum einen, wenn du unter 40 bist, sage nicht nein. Es gibt dieses Wort, was nicht in deinem Wortschatz sein sollte. Sage grundsätzlich ja mit Gottes Willen. Wenn jemand dich anfragt, um etwas zu tun, was du noch nie gemacht hast, sage einfach, ja, wenn du willst, dann mache ich das gerne. Ich habe es noch nie gemacht, aber wenn du meinst, dann können wir das gemeinsam machen. Lass dich rufen. Zweitens, lass dich von Gott anstecken. Nicht nur von dem Dienst für Gott, sondern von Gott selbst. Lass dich zuerst von ihm anstecken. Augustinus sagte, die Seele nährt sich von dem, an dem sie sich freut. Die Seele nährt sich an dem sie sich freut. Es gibt so etwas wie der Götze des Segens. Ich meine, wir haben dieses schöne Lied gesungen, ich habe es nie gesungen. Leben im Überfluss und Segen im Überfluss. Ich ertrinke im Segen. Vor einigen Jahren war ich gerade dabei, in Oberursel von Mannheim aus eine neue FEG zu gründen. Und das lief wie geschmiert. Also viele Menschen waren involviert, viele Menschen kamen zum Glauben. Es war alles hervorragend. Und nach 6 oder 7 Monaten schlitterte ich in eine Depression hinein. Und ich verstand mich selber nicht mehr. Und ich habe gesagt, Herr, verstehe mich nicht, warum bin ich so traurig, so antriebslos? Ich sollte eigentlich der glücklichste Gemeindegründer Deutschlands sein. Ich erlebe 5 to grow before I go, ist mein Lebensmotto. 5 Gemeinden in Deutschland zu gründen, bevor er mich einnimmt. Und war gerade in der zweiten dran. Ich war gerade 32 Jahre alt. Oder nee, 30 Jahre alt. Und es lief wie geschehen und ich werde depressiv. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Eine der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens. Ich habe meine Bibel geschnappt, einen Stift und ein Notizbuch und bin in den Taunus gewandert und habe einen halben Tag lang gesagt, Herr, warum bin ich so traurig? Ich sollte so glücklich sein. Und dann führte er mich zu einer Stelle aus Psalm 42 und ich lese es jetzt nach der Hoffnung für alle Fälle Übersetzung oder nach der Schindler Übersetzung. Wie der Hirsch schlecht nach frischem Wasser. So schreit meine Seele nach einer Gebetserhörung. Nach Wohlstand. Nach einem Eigenheim. Nach 3 Kindern mit geraden Zähnen, damit es nicht so teuer wird. Zahnarzt. Wann werde ich dahin kommen, dass ich sehe die Antwort auf meine Gebete? Und Jesus hat gesagt, genau das ist dein Problem. Du suchst meinen Segen mehr, als du mich suchst. Und ich habe dich depressiv werden lassen. Deswegen. Wenn du missbrauchst den Segen Gottes, um deine Seele hauptsächlich zu ernähren, wirst du depressiv. Und das ist gut. Der Segen Gottes ist als Kidnapper von Gott gedacht. Er schenkt dir Gutes, damit du entführt wirst zu dem Geber aller guten Gaben. Wenn du unter 40 bist, darfst du das lernen, dein Leben lang. Ernähre dich von Gott selber. Und drittens, lass dich von Gott her bewegen. Lass dich rufen, lass dich von Gott einstecken selber und lass dich von ihm bewegen. Der Prüfstein der Ermutigung ist die Bewegung. 40 minus packt in Jesu Namen zu. Nicht nur Information über Gott euch einsammeln, anhäufen, sondern Transformation. Gehorsamsbasiert Christsein. Ihr seid nicht eine Gemeinde mit Arbeitskräften, ihr seid eine Gemeinde aus von Gott erkauften und geliebten Menschen, die einander und den Menschen in ihrer Umgebung dienen. Und dieser Einsatz füreinander in Gottes Namen macht aber auch müde. Dann schickt uns manchmal Gott einen anderen Mitchrist, der uns ermutigt und Perspektive vermittelt. Denn wir wissen alle, die McDonalds-Tage werden kommen. Vor vielen Jahren gab es einen Pastor in den Vereinigten Staaten und er war gerade ganz, ganz unten. Vielleicht auch, wie ich damals hier in Mannheim war. Er lebte seine McDonalds-Tage, aber er hatte die Gepflogenheit, die gute Gepflogenheit, nach dem Motto zu leben, no Bible, no breakfast. Keine Bibel, kein Frühstück. Und davon lebe ich auch seit meinem 18. Lebensjahr. Wenn ich die Bibel nicht in mich aufziehe und morgens mich, meine Seele ernähre von Gottes Wort, dann werde ich kein Frühstück essen erstmal. Und er hatte es zur Gepflogenheit gemacht. Frühmorgens stand er auf, ging ins Wohnzimmer, kniete sich neben seinem Sessel und fing an, Gottes Wort zu lesen, zu beten. Er hatte damals einen kleinen Sohn, 22 Monate alt, Tim hieß er. Und die Mutter hat dem Tim beigebracht, wenn du frühmorgens aufwärst und ins Wohnzimmer gehst und deinen Vater Gott in seiner Liebe lesest, siehst, dann sprich ihn nicht an. Lass ihn einfach diese Zeit mit Gott. An diesem Morgen war der Vater ganz, ganz down und er bat Gott um eine Ermutigung. Und plötzlich, während er betete und Bibel las, hörte er das Tippen seines Sohns. Ja, Tippen, 22 Monate. Und der Sohn ging nicht am Wohnzimmer vorbei, sondern ging schnurstracks auf den Vater zu. Der Vater hatte seine Hände gefaltet und der kleine Tim legte seine beiden Hände über die Hände des Vaters und sagte einfach ganz frei: Hi, Special One! 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 Sechsmal hintereinander. Das hatte der Junge noch nie gesagt. Das war wie aus der Pistole geschossen, sechsmal hintereinander. Und dann wusste der Vater plötzlich, dass Gott zu ihm redet. Und zwar durch seinen Sohn. Und genau diese Botschaft brauchte er in seinem Inneren, in seiner Seele. Dass er geliebt ist, dass er bevorzugt ist, auch in den Augen Gottes. Gott sprach durch seinen Sohn zu ihm. Hört mal zu, auch wenn du in einer Familie groß geworden bist, in der mehr gemeckert als gelobt wurde. Wenn dein Chef dich mehr ab als aufbaut, Gott will dich heute ermutigen. Du bist in seinen Augen wertvoll und geliebt. Du bist sein Special One. Hörst du zu, wie es dir auf den Kopf zusagt, du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. Und das reicht dann aus, um zu einem anderen zu gehen, den Arm um ihn zu legen und zu sagen, heißt es. Werdet eine Oase der Ermutigung in dieser durstigen Stadt, mein Herr. Amen. Vater, danke für diese Gemeinde. Danke, Herr, für das Leben, was ich hier vernehme, dein Leben unter deinen Kindern. Danke, Herr, dass das Leben aber nicht in den Kindern stecken bleibt, sondern raus muss, raus zu den Leuten, die keine Hoffnung, keine Perspektive, keine Liebe, voller Einsamkeit sind. Die brauchen das, was hier in diesem Raum steckt, dein Geist durch deine Kinder. Lass diese Gemeinde eine Stätte der Ermutigung und des Lobes Gottes werden. Zu deiner Ehre. Amen.
Amen.